Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stellen wir uns vor, wir möchten einen historischen Film anschauen. Wir haben es uns gemütlich eingerichtet auf dem Sofa. Weihnachtsbrötchen oder Knabberzeug am Start, Getränk steht bereit. Wir freuen uns auf einen guten Film. Geniale Schauspieler, ein großartiger Regisseur, atemberaubende Aufnahmen sind versprochen. Aber bevor diese Geschichte Fahrt aufnimmt, da kommt der Vorspann. Man erhält erste Informationen über die Jahreszahl, in der diese Geschichte spielt, oder über den Hintergrund der Geschichte, über die Umstände, in der die Hauptperson auftritt. Das ist ja nicht so prickelnd. Aber ohne diese Infos würden wir dann nachher diesen ganzen Film nicht richtig verstehen. Und heute schauen wir quasi auf das Intro, auf den Vorspann der Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Und es ist sogar die Eröffnungsszene des ganzen Neuen Testaments. Viele denken ja, im Neuen Testament geht es gleich los mit der Geburt von Jesus. Aber die Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium, sie beginnt nicht mit der Geburt, sie beginnt nicht mit Engeln und Maria und mit Hirten und Josef, sondern sie beginnt mit dem Teil, den wir vorhin gehört haben, der, wenn man das so hört und liest, einem ziemlich langatmig vorkommt. Ist nicht gerade so prickelnd, am liebsten wird man es überspringen und machen das ja meistens auch. Der Stammbaum von Jesus. Aber dieses Intro, dieser Vorspann, der ist so wichtig, denn dann kann man diese Weihnachtsgeschichte, die dann kommt, viel besser einordnen. Überhaupt verstehen. Verstehen, denn dieser Stammbaum, der gibt Hinweise. Was ist das eigentlich für einer, den wir da feiern an Weihnachten? Warum ist der überhaupt gekommen? Wo kommt der her? Warum? Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. So beginnt Matthäus. Und dann zählt er diese Vorfahren auf 17 Verse lang. Da in so einer Liste, man nennt es auch eine Genealogie, eine Ahnentafel, solche Ahnentafeln, die begegnen uns öfters, gerade auch im Alten Testament. Und jeder, der schon mal versucht hat, so die Bibel in einem Stück irgendwann durchzulesen, der ist wahrscheinlich bei 1. Mose 5 das erste Mal hängen geblieben. Da kommt nämlich diese erste große Genealogie, diese Ahnentafel. Aber es geht Matthäus nicht um Ahnenforschung. Es geht nicht darum zu sagen, ja, was gibt's da für berühmte Vorfahren, so wie das Menschen machen, die Ahnenforschung betreiben. Sondern er möchte eigentlich zeigen, Leute, die ganze Geschichte der Welt, schon von Anfang an, diese ganze Geschichte der Menschheit, sie läuft auf einen ganz bestimmten Punkt zu, nämlich auf die Ankunft von Jesus. Und das ist so ähnlich wie so ein Ankunftsplan am Pforzheimer Bahnhof. Wenn man da auf den Ankunftsplan schaut, dann sieht man, also der ICE, der heute um 11.53 Uhr eintrifft, der ist heute Morgen um 6.27 Uhr in Hamburg gestartet, wenn es keine Verspätung gibt. In der Vorgeschichte von Jesus, da ist eben auch nun die Rede von diesen Leuten davor, von David und Abraham. Es heißt, Jesus, er ist der Sohn Davids, Jesus, er ist der Sohn Abrahams. Und es ist klar, die ersten Leser, die ersten Hörer, da hat es natürlich sofort Klick gemacht. Das war was ganz klar. Vielleicht kennen von euch einige den Ausdruck Name-Dropping. Name-Dropping, das heißt Namen fallen lassen. Da ist man vielleicht auf einer Party und dann kriegt man so im Nebenbei am Tisch so ein Gespräch mit und dann fallen immer so bestimmte Namen. Und auf einmal ist man ganz Ohr. Wenn da jemand sagt, ja, dann habe ich ein Praktikum gemacht beim ZDF und dann war ich in der Presseabteilung von Ministerpräsident Kretschmann und jetzt habe ich die Chance, in den Stab von Bundespräsident Steinmeier zu wechseln. Da sagt man, oh, den würde ich auch mal gern kennenlernen. David und Abraham, die werden hier genannt. Jesus, der Sohn Davids. Das heißt, der Gesandte, darauf hat man gewartet. Die ganze Welt hat gewartet. Denn eines Tages kommt ein Prophet zu dem König David und sagt zu ihm, eines Tages wird Gott dir einen Nachkommen erwecken, Dessen Herrschaft wird viel mächtiger sein und viel prächtiger als deine. Sie wird über die ganze Welt gehen. Und das ist der Sohn Davids, der Messias. Und dann der Sohn Abrahams, klar, das war schon einige Zeit vorher. Da war der Abraham 75 Jahre alt, als Gott ihm begegnet und sagt, du Abraham, du wirst einmal Kinder bekommen. Und dann gibt es Nachkommen und weitere und Nachfahren. Und irgendwann wird jemand kommen und durch diese Person werden alle Menschen gesegnet werden. Alle Menschen, alle Geschlechter. Ein Segen für alle Menschen. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass jemand sein Versprechen sehr, sehr viel später einlöst, als man vielleicht zunächst erwartet hat? Da ruft jemand an, von dem hat man ewig nichts mehr gehört. Und dann sagt er, wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr an mich erinnern. Weißt du noch, wir haben damals zusammen Zivildienst gemacht und da hattest du mir damals noch in D-Mark-Zeiten, da hast du mir 100 Mark geliehen. Ich wollte das immer zurückgeben, habe ich nicht gemacht, aber jetzt kriegst du endlich das Geld zurück. Gott hält seine Versprechen, hundertprozentig, auch wenn es manchmal lange dauert. Und viele Menschen denken ja, wenn ich das mache, was die Bibel sagt, wenn ich mich auf Jesus einlasse, wenn ich mit ihm ein Leben führe, dann kommt Hoffnung und Sinn und Trost und Kraft und Liebe in mein Leben und dann wird Gott meine Gebete erhören und dann kommt der Punkt, wo man sagt, ja und warum passiert da nichts? Warum dauert es so lange? Ich spüre so wenig. Schon mit diesem Vorspann macht Matthäus etwas deutlich. Er sagt, ja Leute, es kann lange dauern, ziemlich lange dauern, bis wir merken und bis wir sehen, wie Gott eingreift und wie er sein Versprechen einlöst. Aber er hält Wort. Nun könnte man natürlich erwarten, dass so jemand wie Jesus einen strahlenden, glänzenden, astreinen Stammbaum vorweisen kann. Dass man sagen kann, ja, dieser Jesus, der kommt aus gutem Haus. Oder das ist ein Spross aus adlichem Geschlecht. Aber dieser Stammbaum, dieser Vorspann ist ein bisschen komplizierter. Da gehören natürlich zur einen Seite die großen Helden. Ja klar, die Allstars des Alten Testaments, die Traumannschaft. Da sind große Glaubenshelden. Da ist von Salomo die Rede. Salomo, der große, kluge König, ein hochintelligenter Mann. Was ist das Zeichen von intelligenten Menschen? Intelligente Menschen haben keine Scheu, sich mit anderen intelligenten Menschen zu umgeben, in ihren Stab zu nehmen. Heutzutage würde so jemand vielleicht die Absolventen von Cambridge, Harvard, Heidelberg sagen, die brauche ich in meinem Team. Und deswegen sagen wir heute, wenn jemand, ein Mensch, kluge Entscheidungen trifft, dann sagen wir, das ist ein Mensch, der hat salomonische Weisheit. Ein kluger, ein weiser König. Und er hat Israel zu einer Blütezeit geführt, und zwar zu einer Zeit des Friedens und zu einer Zeit des Wohlstands. Salomo oder Josia, auch so ein großer König in Israel. Und er hat in einer Zeit gelebt, da haben die Leute Gott völlig vergessen, völlig aus dem Blick verloren. Und dann wird auf einmal unter Trümmern ein Buch gefunden, eine Rolle gefunden, und dann kriegt sie der Josia. Und dann fängt er an zu lesen und dann sagt er, ach du liebe Zeit, Leute, wo sind wir eigentlich hingekommen? Wir leben ja gar nicht so wie dieses Buch des Gesetzes, wie dieses Buch, dieser Bibelteil. Wir haben völlig gottlos gelebt in den letzten Jahren, wir haben die Orientierung verloren, wir haben die Maßstäbe verloren. Wir müssen endlich wieder das in Ordnung bringen, wir müssen endlich wieder so leben, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat. Und dann sorgt er dafür, dass die Menschen die Gebote Gottes wieder kennenlernen und sich danach richten. Und egal, was die anderen Mächtigen denken, egal wie viel Häme und Kritik er erhält, dieser Josia, er sagt, ich will mein Leben und ich will auch meine Staatsgeschäfte nach Gottes Sinn und Gottes Willen führen. Aber auch die großen Helden haben Schattenseiten. Denn da steht ja in diesem Stammbaum, der vielleicht größte, der berühmteste König, nämlich David. David war ein frommer Mann, ohne Zweifel. Und viele Psalmen, Lieder, Gebete sind von ihm. Deswegen sagt man zu Jesus auch, Jesus, du Sohn Davids. Aber dann gibt es eben da auch noch die Schattenseite. nämlich David, ein Spanner. In lauer Frühlingsnacht beobachtet er da von seinem Balkon aus eine junge Frau, die dort drüben ein Bad nimmt. Es ist die Frau des Hethiters Uriah, sie heißt Bathseba. Und dann arrangiert er alles so, dass er da ein paar heiße Nächte mit ihr verbringen kann, und dann bleibt es nicht ohne Folgen, denn sie wird schwanger. Jetzt gibt es ein Problem. Jetzt versucht er, David den Ehebruch zu vertuschen. Und dann war die erste Idee, ich will das Kind, dieser Mann von Uriah, unterjubeln, dass niemand was merkt, aber das hat nicht funktioniert. Und dann sagt er, dieser Uriah, der ein Soldat war, dann sagt er zu den anderen Leuten, im Kampf stelle den Uriah vorne an die Stelle, da Kanonenfutter. Und genau das passiert, der kommt im Krieg um. Heute würde man sagen, das war Auftragsmord. Und auch bei vielen anderen Namen im Stammbaum gibt es Irrungen und Wirrungen. Da gibt es den Joachim, einen König, der ließ einen Propheten, der ihm die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat, den ließ er von einem quasi Killerkommando, ließ er den jagen bis nach Ägypten. Dort hat man ihn umgebracht und hat ihn in einem Grab von einem armen Viertel verscharrt. Das war Joachim. Und das heißt, in diesem Stammbaum sieht man auf der einen Seite die großen Helden, die Vorbilder, aber eben auch dubiose Gestalten. Immer wieder auch Menschen, mit denen man in dieser Liste nicht gerechnet hat. Man hätte nämlich auch nicht mit Frauen in der Liste gerechnet. Das ist für uns heute schwer vorstellbar, aber in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, da sind keine Frauen in Stammbäumen aufgetaucht. Und hier tauchen vier auf. Und die vier, die auftauchen, sind nicht mal Israelitinnen, nicht mal Juden, sondern die kommen aus heidnischen Nachbarvölkern. Da fällt mir Methusalix ein, der alte Mann aus der Comicserie Asterix, als da neue Leute ins gallische Dorf einziehen, da sagt er zu seiner Frau, du kennst mich ja, ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Aber es geht nicht nur darum, nicht nur, dass es Frauen sind und keine Israelitinnen, sondern es kommt noch was dazu, dass diese Biografien auch moralisch fragwürdig waren. Da ist zuerst die Tamar, Schwiegertochter Judas, eine der 11 Söhne Jakobs. Und sie war zweimal verheiratet mit Söhnen von Judas und zweimal sind die Männer gestorben, ohne dass sie Kinder hatte. Und es war eben so, Kinder waren wichtig zur Altersversorgung und deswegen wären eigentlich die anderen Brüder von diesem Mann und von diesen Männern eigentlich in der Pflicht gewesen, diese Frau zu heiraten, damit ihr dann auch Nachkommen hat und versorgt ist. Aber das wollte der Juda nicht, der Schwiegervater. Und da hat sich geweigert, ihm den Ton zu geben. Und dann wird in 1. Mose 38 erzählt, was passiert. Die Frau ist so verzweifelt, die Tamar, dass sie sagt, ich muss mir mein Recht irgendwie selber verschaffen, egal was es kostet. Und dann verkleidet sie sich als eine Hure, bietet sich an, dem Schwiegervater, der geht drauf ein und dann bekommt sie vom Schwiegervater Zwillinge, nämlich Peres und den zweiten Sohn noch. Und auch Rahab, die zweite Frau im Stammbaum von Jesus, sie ging in Jericho dem horizontalen Gewerbe nach. Zweites Kapitel Josua-Buch. Aber ihr Verdienst ist es, dass sie den israelitischen Kundschaftern, dass sie denen geholfen hat, zur Flucht geholfen hat. Sie hat sich selber quasi in große Gefahr begeben, dass sie da diese Spione unterstützt hat. Man könnte sagen, sie hat die Seiten gewechselt. Und sie hat geholfen, dass das Volk Israel endlich nach 40 Jahren Wüstenwanderung in das gelobte Land kommen könnte. Und diese Rahab, diese Heidin, sie sagt, ich werde meine Zukunft jetzt künftig auf diesen Gott setzen, diesen Gott des Volkes Israel. Und sie schließt sich ihm an. Und als Mutter eines dann geborenen Sohnes gelangt sie auch in die Ahnenreihe von Jesus. Und dann kommt Ruth. Ein ganzes Buch gibt es in der Bibel namens Ruth. Auch eine Ausländerin, eine Moabiterin, verheiratet mit einem jüdischen Mann. Und dann, um die Hungersnot zu überleben, zieht die ganze jüdische Familie nach Moab. Heute würde man sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Aber dann stirbt der Mann, dann stirbt auch der Schwiegervater. Und als dann die alte jüdische Mutter, die Naomi, in die Heimat Israel zurückkehren will, da will die Ruth die Schwiegermutter nicht allein ziehen lassen. Und dann kommt dieser berühmte Satz, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Aber diese Geschichte macht auch keinen Hehl darauf, auf welch zweifelhafte Weise dann die Ruth schließlich zu einem Mann und Ernährer kommt. Eine raffinierte Verführung. Und so geht Ruth, die Fremde, die Moabiterin, ein in die Geschichte und sie wird quasi die Urgroßmutter des großen Königs David. Und die vierte Frau in diesem Stammbaum, die hat gar keinen Namen, es heißt einfach die Frau des Uriah, aber natürlich weiß man aus dem zweiten Buch Samuel, es handelt sich eben um diese Bathseba. Und die Bibel macht da keinen Versuch, das zu vertuschen und das klein zu reden. Sie berichtet davon, sie spricht aber auch davon, von Gottes Strafe und Gottes Gericht. Aber die Frau des Uriah, von David in Unehre gebracht, sie wird als Mutter von Salomo, kommt sie in diese Ahnentafel. Warum hat Matthäus im Stammbaum auch diese vier Frauen erwähnt? Er hat ja sonst nicht alle erwähnt. Da fehlen eine ganze Menge Namen in dieser Liste. Und es war damals üblich. Das war in diesen ganzen Ahnentafeln so. Das hatte keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Warum hat er diese vier Frauen erwähnt? Ich denke, er hat sie erwähnt, um etwas zu zeigen. Er hat zu zeigen wollen, Jesus kommt in die wirkliche Welt. In die Welt, in der wir leben. In die Welt, in die irre Welt, in die kaputte Welt, in die sündige Welt. Er kommt in die Welt mit all diesen krummen, schlimmen, bösen Dingen. Der Heiland, der kommt gerade zu den Sündern, zu den von Schuld gebeugten und auch zu denen, die eigentlich von ihrer Herkunft gar nicht dazugehören würden. Er ist gesandt, so heißt es, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Er ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen, um Trauernde zu trösten, um sein Volk zu retten von ihren Sündern, also Menschen, die versagt haben und die schuldig geworden sind. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für viele Menschen heißt ja heutzutage Weihnachten Flucht. Und zwar einfach Flucht vor dem Alltag. Man will fliehen aus dem Alltag in eine scheinbar heile Welt. Einmal im Jahr wenigstens. Einmal im Jahr an Heiligabend oder an Weihnachten. Einmal an den Feiertagen. Da soll es doch bitte mal schön und sein und harmonisch sein. Und das ist ein absolut verständliches Bedürfnis. Und das spiegelt sich auch in vielen Filmen wieder, die in der Weihnachtszeit kommen. Das soll schön sein und harmonisch sein. Da wollen wir mal ein Weilchen vergessen, wie rau das Leben normalerweise ist. Aber für Gott bedeutet Weihnachten genau das Gegenteil. Gott flüchtet nicht, sondern Gott kommt in unsere raue Wirklichkeit. Er kommt in dieses Leben mit all seinen Brüchen, mit all seinen Problemen, mit all seinen Fragen, mit all seinen Skandalen, mit all dem, worunter wir auch leiden. Und er kommt zu den Leuten auch, die sich das ganze Jahr über angiften und zoffen und die jetzt einmal an Weihnachten alle schön, nett und harmonisch miteinander feiern sollen. Er kommt zu dem Mensch, der das Gedankenkarussell nicht abschalten kann, der immer denken muss, nach Weihnachten kommt Silvester und dann kommt das neue Jahr und dann weiß ich nicht, wird der Vertrag verlängert und ist noch genug Geld da? Und dann kommt er zu dem, der kurz vor Weihnachten eine beängstigende Diagnose erhalten hat und der nicht weiß, wie geht das jetzt dann weiter. Und er kommt zu dem, der traurig ist über das, was er vielleicht in den letzten Tagen, Wochen gesagt, getan hat. Und der sagt, wenn ich das doch nur wieder zurücknehmen könnte, aber das geht nicht. Und er kommt zu denen, die sich bei Gedankenspielen ertappen, für die sie sich schämen, die so beunruhigend sind und so erschreckend, dass man sie sich selbst nicht eingesteht. Der Vorspann Matthäus sagt, Leute, alles, aber wirklich auch alles läuft auf Jesus zu. Die Geschichte der Menschheit, die Geschichte Israels, alles läuft auf ihn zu, auf diesen Punkt. Hier im weihnachtlichen Stall von Bethlehem, da kommt Gott als Mensch in die Welt. Und das heißt doch auch für uns, die Geschichte, sie läuft auch auf euch zu. Sie läuft auf sie zu, auf dich zu. Er hat dich nicht vergessen. Er klopft bei dir an, jetzt in Weihnachten. Er wünscht sich, dass du deine Herzenstür öffnest, dass du ihn einlässt, denn dann wird wirklich Weihnachten. Und alle Weihnachtsvorspanngucker sagen Amen.